Hiersan 4. Der FC Bayern Podcast von Sky Sport.
Servus miteinander. Die erste Folge Hiersan 4, der Bayern Podcast von Sky. Torben, hallo.
Schönen guten Morgen.
Kerry, guten Morgen.
Guten Morgen.
Die erste Folge mit euch beiden. Hiersan 4, der Name verrät schon, wir sind zu viert eben. Wir sind vier Bayern-Reporter, Torben, Kerry, der Kollege Florian Plettenberg, aka Pletti, der heute nicht live dabei ist, aber uns Infos liefert. Wir hören ihn gleich auch noch. Das also kurz zum Titel, zur Erklärung. Und ansonsten jeden Mittwoch werden wir euch auf dem Laufenden halten, was den FC Bayern betrifft. Die neuesten Infos, Personalupdates, Transferupdates etc. etc. Eben alles rund um den FC Bayern. Und wir stellen uns mal kurz vor, Torben, dein größter Erfolg als Fußballer?
Zwei Aufstiege in der ersten Liga und naja gut, ist es ein Erfolg, aber Vizemeister mit Bayern 04 Leverkusen, die Schale eigentlich schon fast in meiner Hand, wurde uns dann entrissen. Wir kennen die Geschichte in Unterhaching. Ja, aber ansonsten knapp 500 Profispiele und seit 2011 Reporter bei Sky Sport News.
Kerry, wie viele Profispiele bei dir?
Gar keins. Lag an der schweren Knieverletzung, die ich mit 14 hatte. Nur deswegen ist es gescheitert.
Aber größter Erfolg?
Größter Erfolg? Ja, Kreispokal mal geholt. Das war eine riesige Geschichte. Ein Regionalligaspiel mal gehabt, also gegen einen Regionalligisten, ein Testspiel während der Corona-Zeit. Und da 1 zu 10 auf die Mütze bekommen. Ich als linker Verteidiger gespielt, wurde ständig überlaufen. Meine Position ist eher die 8. Wurde aber ständig überlaufen als linker Verteidiger und hab so um die 3 Gegentore verschuldet, aber war okay.
Und gut, dass du ab und zu im Denken ein bisschen schneller bist als im Laufen. Das stimmt. Bei mir waren es auch 2 Aufstiege, allerdings nicht in die Bundesliga, sondern 2-mal in die Kreisklasse von der A-Klasse. Und Torben, wir haben es gestern ja auch in unserer Champions-League-Sendung besprochen. Ich habe auch ein paar Freistoßtore geschossen, im Gegensatz zu dir, Torben.
Ja, im Profibereich nicht, aber in der Jugend war ich eine Rakete, was die Freistöße angeht.
Angeblich. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir rein ins Inhaltliche, oder? Gehen in die Aktualität, gehen auf Eric Dyer. Kerry, vielleicht kannst du uns einmal den Stand der Dinge erklären. Stand jetzt 10 Uhr Mittwoch, zu der wir aufnehmen.
Ja, Eric Dyer wechselt zu AS Monaco ablösefrei. Der Transfer ist soweit unter Dach und Fach. Eric Dyer hat auch die Bayern-Bosse darüber informiert. Und am Ende war es so, dass er von Monaco ein besseres Angebot hatte, was die Laufzeit angeht. Die Bayern waren ja bereit, mit ihm zu verlängern. Das haben wir auch immer berichtet. Gab es jetzt Gespräche in den letzten Wochen, hat auch Christoph Freund nochmal am Samstag bestätigt. Da habe ich ihn konfrontiert mit nach dem Spiel gegen Mainz, als Dyer auch wieder mal ein Tor gemacht hat, zum 3:0 eingeköpft. Da habe ich ihn gefragt, den Christoph Freund, was spricht denn eigentlich gegen eine Vertragsverlängerung von Eric Dyer? Und da hat er nur gelacht und hat gesagt, wir wissen alle, was wir an ihm haben. Und das ist eine sehr wichtige Stütze für uns aktuell. Und den Spieler jetzt zu verlieren, tut natürlich weh, weil er auch für die Kabine, das haben wir auch häufiger schon auch so formuliert, extrem wichtig war als Typ auch. Das kann Torben sicher auch bestätigen.
Ja, absolut. Ich finde ihn einen ganz soliden Backup, der seine Rolle sehr gut ausgefüllt hat, wenn er gebraucht wurde bei den Bayern. Ich denke aber, sehe es auch ein bisschen anders, weil ich glaube, dass die Bayern schon auch gewisse Dinge in der Hinterhand haben und sicherlich auch offen kommunizieren mit dem Spieler. Wir haben Anfang Mai, dass da sicherlich dann auch formuliert wird, ja, wir haben möglicherweise noch den einen oder anderen oder wir werden im Defensivverbund was machen, dass dann auch letztendlich ein Spieler für sich dann selbst die Entscheidung trifft. Wir haben jetzt bald den 1. Mai, ist dann auch legitim, dass ein Spieler sagt, ja, pass mal auf, Freunde, also wenn ich bis jetzt noch keinen unterschriftsreifen Vertrag vor der Nase habe, dann schaue ich mich anderweitig um und deswegen ist auch der Move von Eric Dyer absolut nachvollziehbar, auch wenn es, wie gesagt, in den sozialen Medien ja auch den einen oder anderen stört, dass Eric Dyer die Bayern jetzt ablösefrei verlassen kann.
War auch total überraschend. Wir saßen eben gestern vor der Champions-League-Sendung zusammen, dann kam diese Meldung so durch, also wirklich damit gerechnet hat keiner, weil auch immer wieder kommuniziert wurde, wie wohl er sich eben auch in München fühlt, ist mit Harry Kane ja auch gut befreundet, die beiden kennen sich gut von den Tottenham Hotspur. Deswegen war das erstmal ein bisschen seltsam, aber sollte so kommen. Und apropos Defensive, ich habe es gesagt, Florian Plettenberg ist zumindest indirekt heute auch dabei, liefert uns Infos und klärt uns auf, wie Bayern denn insgesamt plant, was die Defensive betrifft.
Im Transfer-Update, da haben wir bereits enthüllt, die Bayern sind auf der Suche nach einem neuen Abwehrchef. Max Eberl und Christoph Freund, die wollen hinten in der Innenverteidigung was machen. Sie haben erkannt, Minje Kim, Dayo Upamecano, das reicht vielleicht nicht für die ganz, ganz großen Titel. Zudem weiterhin stockende Vertragsverhandlungen mit Dayo Upamecano, weil er aktuell zu viel fordert. Und Minje Kim ist weiterhin ein Abgangskandidat. Wenn Kim verkauft wird, dann gibt es eine Option, die man intern als richtig spannend bewertet. Dean Huijsen, der neue Nationalspieler Spaniens, Innenverteidiger, ein absolutes Juwel vom FC Bournemouth, kostet aufgrund der Ausstiegsklausel ca. 58 Millionen Euro. Aber da sind alle Topclubs dran. Newcastle, Chelsea, Real Madrid und der FC Liverpool und viele, viele mehr. Aber, und das war unsere Nachricht am Freitag im Transfer-Update, auch der Name Jonathan Tah ist wieder einer, über den man spricht an der Säbener Straße. Tah ist wieder ein konkretes Thema seit 1 bis 2 Wochen, weil er weiterhin nicht beim FC Barcelona unterschrieben hat, weil der angedachte Wechsel zu den Katalanen platzen könnte und weil er eben erneut in dieser Saison gezeigt hat, dass er zum einen stark spielt auf allerhöchstem Niveau, dass er eine Führungspersönlichkeit ist und er ist eben ablösefrei. Wenn Eric Dier jetzt tatsächlich ablösefrei zur AS Monaco wechselt und dieser Deal nicht noch scheitert, dann kann die Personalie Jonathan Tah beim FC Bayern wieder richtig spannend werden.
Kerry, Huijsen hat Plätti auch gerade genannt. Kannst du dir vorstellen, dass das einer ist, der die Bayern-Defensive so richtig mal stabilisieren kann, so der Abwehrboss, den Bayern braucht?
Ja, sie brauchen vor allem einen starken Kommunikator hinten drin. Da bezweifle ich, dass Huijsen dieser Spieler ist, weil es noch ein sehr junger Kerl ist. Ganz jung, jetzt auch erst zur spanischen A-Nationalmannschaft eingeladen, aber seine Qualitäten sprechen für sich. Er spielt in der Premier League richtig gut, hat vorher bei Juventus Turin nicht so wirklich die Chance bekommen, wurde da aber schon extrem hoch auch eingeschätzt von den Mitspielern. Kenne da zum Beispiel jemanden, der mit ihm auch hochgekommen ist, so aus Turin. Damals Kenan Yildiz zum Beispiel hat sich sehr gut mit ihm verstanden, der ja von der Bayern-Jugend nach Turin auch gegangen war damals und der hat mir auch schon berichtet damals, dass das eine absolute Rakete ist und dass der irgendwann bei einem Topclub spielen wird und jetzt sehen wir ja, wie viele Angebote da für ihn reinflattern. Chelsea ist noch dran, Liverpool findet ihn spannend, die Bayern finden ihn spannend. Borussia Dortmund, zur Erinnerung, hatte letztes Jahr den Spieler schon auf der Liste, damals sich dann aber doch für eine andere Verpflichtung entschieden von Waldemar Anton, aber dem Jungen gehört absolut die Zukunft und in Spanien sind sie froh, dass sie so einen Jungen auch für die Nationalmannschaft haben.
Apropos Spanien, also eine mögliche Alternative für die Bayern, Jonathan Tah, kann ich mir persönlich eher vorstellen, dass das dann so der, eben so dieser Abwehrboss auch sein kann mit mehr Erfahrung, mit einfach mehr Kommunikation. Welche Variante findest du gefühlt besser, Torben, den Jungen zu holen, den Entwicklungsfähigen oder einen, in Anführungszeichen, Fertigen wie Jonathan Tah, auf den man sich mit Sicherheit verlassen kann grundsätzlich?
Ja, wenn man sich die Abwehr mal der Bayern anschaut in den zurückliegenden, auch weiteren Jahren, dann war es immer wichtig, dass du einen Abwehrboss hattest. Den hattest du mit David Alaba, mit Jerome Boateng, mit Mats Hummels. Du hattest immer Persönlichkeiten da, die eben, was Kerry richtig sagt und was im internationalen Topfußball auch wichtig ist, ein Organisator, ein Kommunikator, der hinten in der Lage ist, auch zu kommunizieren, eine Abwehr zu führen, der auch Kommandos gibt, eine Ausstrahlung hat. Und das fehlt den Bayern zuletzt. Das fing mit Lucas Hernandez an, viel Kohle ausgegeben für einen Außenverteidiger und dann der Weggang von David Alaba. Und du hast viele Abwehrspieler geholt, extrem viel Geld ausgegeben, aber keinen richtigen Abwehrchef. Und das gilt es zu korrigieren, meiner Meinung nach, dass man da unbedingt, und da ist Jonathan Tah sicherlich deutscher Nationalspieler, sehr gereift unter Alonso. Ich fand ihn immer schon sehr interessant, manchmal ein bisschen wackelig auch in seinen Darstellungen, aber ich finde ihn jetzt super gereift, Persönlichkeit, und das ist eine ganz große Baustelle der Bayern, dass sie da wirklich einen Abwehrspieler holen, der in der Lage ist, dann auch da Kommandos zu geben. Und mit Upa, der kommt wieder zurück, muss man auch gucken, wie da die Vertragskonstellation dann auch ausgehen wird. Du hast mit Stanisic einen, der es jetzt auch mitunter sehr stabil schon gespielt hat, der auch lieber IV spielt als rechter Außenverteidiger oder linker. Das macht er alles variabel. Also von daher macht das für mich auch mehr Sinn, da einen erfahrenen Kommunikator zu holen.
Tah fände ich schön, allein der Wortspiele wegen Tada, tatsächlich, es hat funktioniert und so, könnte man dann alles abfeuern. Spieler haben wir noch nicht genannt, Minjae Kim, wir wollen jetzt nicht nur drauf oder nur kritisieren, aber von euch vielleicht noch die Einschätzung, traut ihr ihm das zu, wenn er bei Bayern bleibt, über den Sommer hinaus, dass er sich so stabilisiert, dass man auch sagt, ja, das ist ein Bayern-Spieler, auf den es Verlass, mit dem kann man Titel gewinnen?
Ja, er hatte lange Probleme oder hat auch in dieser Saison Probleme mit der Achillessehne. Das war jetzt auch wieder gegen Mainz der Fall. Da wurde er zur Halbzeit ausgewechselt. Wurde dann auch nochmal ganz klar betont von den Verantwortlichen, dass es keine sportlichen Gründe hatte, auch wenn er nicht stabil gespielt hat. Aber es lag einfach an dieser Verletzungsproblematik. Und die hemmt ihn schon. Er ist schon besser in der Mannschaft jetzt auch angekommen in dieser Saison. Aber er ist für mich noch nicht dieser Minjae Kim, der in Italien bester Spieler der Serie A wurde, der alles wegverteidigt hat, der auch Monster genannt wurde. Ich sehe ihn eher als ja gehemmten Spieler, wenn ich ihn auf dem Platz sehe. Also ohne Selbstvertrauen. Und dann liegt es auch nicht nur an ihm, sondern auch an der Gruppe, auch am Trainerteam, ihm dieses Vertrauen zu geben. Aber das ist in der Form ja auch nicht so vorhanden, weil die Leistungen ja auch nicht stimmen von ihm. Also es ist schon bei ihm so, dass er Leistungen drin hat, die passen, die auch gut sind. Aber gerade in der Champions League, in diesen Spielen, in denen es auf Details ankommt, gegen Inter Mailand, da war er eben nicht da. Ich erinnere mich an diesen Fehler gegen Celtic Glasgow. Die Bayern wären fast in diese Playoff-Phase rausgegangen gegen Celtic Glasgow, weil Minjae Kim auch gepatzt hat. Dazu vergangene Saison die Fehler gegen Real Madrid. Das darf auf diesem Niveau nicht passieren. Und dann ist er vielleicht auch nicht dieser absolute Top-Verteidiger. Er war auch vorher, vor seiner Zeit in Neapel, nur in Anführungszeichen in der Türkei, davor in seiner Heimat. Also er hat noch nicht diesen absoluten Top-Club wie FC Bayern durchlaufen vorher oder bei so einem Club gespielt. Und er scheint da Probleme zu haben, sich dann auch auf diesem absoluten Top-Niveau zu behaupten.
Tom, du siehst das ähnlich wahrscheinlich, ne?
Ähnlich. Ich finde, er hat gute Voraussetzungen, braucht aber auch, wie gesagt, eine Schulter, eine Stütze neben sich, als, wie gesagt, ein Abwehrboss neben ihm, der ihn mehr oder minder in Anführungsstrichen erklärt, was er zu tun hat. Das kann er, hat alle Voraussetzungen, aber ich glaube, wir haben mal die Statistik angeschaut, 7 Gegentore oder 7 Fehler, die zu direkten Gegentoren geführt haben, sind auf diesem Niveau einfach zu viel, zu hoch, würde aber trotzdem dieses Jahr eben mit den Verletzungen oder dieser Verletzungsproblematik, die er hat mit der Achillessehne, plus nochmal akklimatisieren, neues Umfeld, neue Mannschaft, neue Sprache, neue Liga, durchaus nochmal, wenn er regeneriert, wenn er mal Ruhe bekommt, dass er dann sicherlich Voraussetzungen hat, auch ein ordentlicher Innenverteidiger, Top-Innenverteidiger zu werden. Momentan ist er.
Vielleicht braucht er ein paar Tipps von dir mal zwischendurch. Spiel gegen Mainz haben wir schon angesprochen. Da hat es ohne Gegentor funktioniert, ein 3-0 Sieg am Samstagnachmittag. Vielleicht noch ganz kurz zurückgeschaut. Vielleicht Kerry, kurz von dir. Wir waren zusammen im Stadion. Wie hast du das Spiel gesehen?
Solide, souverän. Mainzer haben die ersten 10, 15 Minuten auch gut mitgehalten, die ein oder andere Umschaltsituation gehabt, aber Bayern am Ende total verdient auch 3-0 gewonnen, auch in der Höhe. War natürlich auch bitterer Nachmittag für Harry Kane, der sich die 5. Gelbe geholt hat und damit jetzt das Spiel am Wochenende in Leipzig verpasst, möglicherweise die Titelfeier in Leipzig so in der Form gar nicht auf dem Platz erleben kann. Aber schwamm drüber, die Bayern werden das Ding ziehen. Das war auch schon seit Wochen klar. Ich glaube, ich hatte im November schon oder im Dezember schon auch gesagt bei uns in der Sendung, ich bin mir sicher, die Bayern werden dieses Jahr Meister, weil Leverkusen auch ein Stück weit die Stabilität aus der Vorsaison dann gefehlt hat. Und in München sind sie froh, an der Säbener Straße sind sie froh. Wird immer als ehrlichster Titel bezeichnet, aber trotzdem natürlich insgesamt, wenn wir auf die ganze Saison blicken, ich glaube, da stimmt ihr mir zu, ist es dann vor allem aufgrund des frühen Ausscheidens im DFB-Pokal jetzt wieder keine 1-mit-Sternchen-Saison, wahrscheinlich auch keine 2-Saison, sondern eher eine 3-plus aus meiner Sicht. Ich weiß nicht, wie ihr seht, aber gerade im Pokal seit 5 Jahren da nicht dabei zu sein, nicht im Finale zu stehen. Und Leroy Sané zum Beispiel hat noch nie einen DFB-Pokal gewonnen, seit er bei den Bayern ist. Also das, glaube ich, so in der Gesamtbetrachtung tut schon weh. Champions League, klar, kannst du nicht einplanen. Und ich finde, aufgrund der vielen Verletzten haben sie sich auch wacker geschlagen gegen eine ja auch sehr gut taktisch eingestellte Intermannschaft.
Sehe ich ähnlich. Wichtig ist für mich in Zukunft mit Blick auf die kommende Saison, dass man auch gewisse Dinge vielleicht mal ein bisschen härter, intern ist es möglicherweise der Fall, aber auch nach außen der Mixzone, auch ein Kompany, ein Eberl, ein Freund, dass sie nach knappen Niederlagen oder Siegen gegen Holstein Kiel oder Niederlage gegen Bochum alles noch so ein bisschen, ja, ist alles okay und wir spielen das alles ordentlich runter und es ist alles schön, dass man da in der nächsten Saison vielleicht doch auch frühzeitig den Finger mal in die Wunde legt, auch wenn es weh tut. Klar, es ist die erste Saison von Kompany. Ich finde, er hat es herausragend gut gemacht für die Verhältnisse. Hat die Mannschaft hinter sich bekommen, hat den Verein beruhigt mit seiner sehr besonnenen und sehr, ja, auch netten Art und Weise. Klar, für uns manchmal schwierig, Infos vielleicht auch mal zu bekommen, gerade wenn es auch nur um verletzten Spieler geht, da ist er ja sehr, sehr, sehr verschlossen, aber er hat es mit seiner Art und Weise auch Fußball spielen zu lassen, die Bayern da wieder auf ein ordentliches Level bekommen, national, international, muss man auch fair enough sagen, was Carry auch schon richtig angeschnitten hat. Ich bin mir sehr, sehr sicher, wenn Bayern gegen Inter Mailand im Viertelfinale spielt und Upamecano und Davis und Musiala und Neuer und wie sie alle heißen, den kompletten Kader zur Verfügung hat, dann wird Bayern definitiv weiterkommen und wäre im Halbfinale. Da lege ich mich fest, das klar hypothetisch, aber hundertprozentig, weil das ist ein Aderlass, den kann auch keine Mannschaft irgendwo kompensieren. Und von daher, Gesamtgemengelage, Champions League hätte es weitergehen können. Wir wissen, in der Crunch-Time muss der Kader zur Verfügung stehen. Da kommt es auf Nuancen an, da kommt es auf Losglück an, auf ja, dass du den Kader zur Verfügung hast. Und deswegen, wenn sie Meister werden, und das werden sie, ja, war das eine ordentliche Saison von vor allem auch Kompany und den Verein.
Da schreibe ich vor allem dieses Menschliche, dieses Mir san Mir, das was da Kompany einfach schnell verstanden hat. Das ist einfach ein Riesenaspekt in München. Und ja, genau das darf man eben nicht vergessen. Und er hat es ziemlich früh verstanden. Wir werden in der Folge in 3 Wochen nach dem letzten Spiel dann gegen Hoffenheim sicher nochmal so ein komplettes Fazit ziehen, nochmal in Ruhe auf viele Details eingehen, nicht nur auf Kompany, auch auf die Spieler und so weiter. Nochmal kurz sozusagen ein spezieller Blick auf Mainz. In der Schlussphase mehr oder weniger wurde einer eingewechselt, den man kennt in München, Thomas Müller. Und ich erzähl mal kurz, wie es mir dabei ging. Jetzt habe ich auch schon das ein oder andere Spiel gesehen, auch als Reporter und so weiter. Aber ich hatte echt Gänsehaut. In dem Moment, Kerry, ich habe extra noch gewartet, weil ich ein bisschen früher los musste, bis Thomas Müller dann eingewechselt wurde, weil ich diesen Moment auch erleben wollte. Und es war schon krass. So diese Energie, die dann nochmal so durch die Allianz Arena geht. Ja, wirklich krass. Aber erstmal auf diese 500 Spiele eingegangen. Was bedeuten 500 Spiele für einen Verein in der Bundesliga?
Sehr viel, überragend viel, weil du musst ja erstmal so fit sein, dass du so viele Spiele machen kannst. Und das ist, glaube ich, das, was man Thomas Müller auch hoch anrechnen muss. Der ist immer fit. Wann war der mal schwerer oder länger verletzt? Da kann ich mich persönlich nicht dran erinnern. Also der stand ja immer zur Verfügung. Vergangene Woche war er dann mal erkältet, deswegen hat er auch nicht begonnen gegen Mainz, weil er noch nicht bei 100% war. Aber er ist jemand, der extrem auf seinen Körper achtet, extrem professionell ist. Das wird oft vergessen. Neben seiner fußballerischen Klasse, und das zeichnet ihn auch aus, und trotzdem, ob das jetzt 499 Spiele sind, das hat er nach dem Spiel auch zu uns gesagt, wäre es dann eine schlechtere Bilanz. Ne? Er ist ein typischer Thomas Müller, und die Einwechslung als solches, der Moment war natürlich Wahnsinn, weil kurz danach auch noch Eric Dyer trifft und Müller dann scherzhaft gesagt hat, ja, da hat er einen guten Wechsel gemacht mit mir, ich habe dazu beigetragen, dass der Dyer das Ding reinköpft, also mit einem Schmunzler, das ist halt ein typischer Thomas Müller, und das werden wir Reporter natürlich vor allem vermissen. Das wird auch die Mannschaft vermissen, die charakterliche Stärke von Thomas Müller. Jemand, der sich nach jedem Spiel hinstellt, der immer die Dinge gut einordnet, vernünftig einordnet. Selbst wenn er nicht spielt, nach einer Niederlage stellt er sich hin, weil der ein oder andere keine Lust hat, ein Interview zu geben. Und ja, er ist auf jeden Fall jemand, der natürlich sportlich ersetzt werden kann und zum Teil auch ersetzt wurde schon, aber der vor allem als Typ, als Charakter in der Kabine unglaublich fehlen wird. Und das dürfen die.
Ich habe gerade mal geguckt, die längste Verletzungspause waren bei ihnen 36 Tage, mal ein Muskelfaser, was sind also so 17, 18, ansonsten immer mal nur Schonung, Erkältung. Ein paar hat er zumindest. Torben, du kennst ihn ja auch, also du hast ihn quasi den kompletten Weg begleitet als Reporter. Von dir vielleicht noch ein paar Sätze zu Thomas Müller und auch ja der Bedeutung dieser 500 Spiele oder grundsätzlich seiner Bedeutung.
Ja, ganz nette Anekdote. Ich weiß noch, als ich 2011 angefangen habe bei uns als Reporter, waren dann so die ersten Ankünfte Champions League am Flughafen. Und je nach Ausgang, Sieg, Niederlage, wie auch immer, fand Thomas das immer hochgradig interessant, mich als ehemaligen Profi da auch dann mit dem Mikrofon stehen zu sehen. Und hat immer alle anderen stehen lassen und kam dann immer zu mir und ist bei mir immer stehen geblieben. Und ich hatte sozusagen ihn 1:1. Ihr wisst ja auch, wie es manchmal bedeutet, einen dann auch in Ruhe oder exklusiv zu bekommen. Das ging 2-3 Mal, bis dann auch die anderen Kollegen begriffen haben, gar nicht ansprechen. Die beiden reden eh miteinander und dann zuck, kamen sie natürlich alle an. Aber das war so der Anfang, dass Thomas auch total neugierig war, da so einen ehemaligen dann auch an der oder gegenüberliegenden Seite zu haben. War natürlich sehr hilfreich für mich am Anfang auch, aber jetzt, wie du ihn dann auch die ganzen Jahre, sind jetzt auch schon 14 Jahre bald, begleitest dann auch, das ist halt einmalig, also jetzt gerade auch als Sicht eines Journalisten oder Reporters, aber dieser sportliche Wert, der ist unbeschreibbar, weil er halt eine Identifikationsfigur ist, der Bayern lebt, der den Verein lebt, der nach außen hin mit den Fans eine ganz besondere Symbiose hat wie kein anderer Spieler. und die sportlichen Qualitäten, wenn man sieht, was er alles gewonnen hat, nämlich, glaube ich, alles in seinem Leben, bis auf, glaube ich, Europameisterschaften nicht, oder? Aber ansonsten hat er alles gewonnen. Weltmeister, Champions League, deutscher Meister, 13 Mal jetzt, 6 Mal, glaube ich, DFB-Pokal, Supercup, keine Ahnung. Also die Agenda und der Trophäenschrank, der ist ja schon mal hochgradig beeindruckend, aber er hat einen ganz anderen, besonderen Wert eben auch für den Verein gehabt. Das ist seine Art und Weise, wie er kommuniziert, wie er lebt, wie er auf dem Spielfeld organisiert, kommuniziert. Wir wissen alle noch Corona-Zeit,
Radio Müller.
Fenster, Radio Müller, genau, wie er dann tatsächlich der Mannschaft hilft. Und das ist hochgradig beeindruckend, ihn auch, wie gesagt, als Menschen, als Sportler dann auch nach den Spielen zu erleben und eben halt auch auf dem Feld, weil diesen Impact hat er ganz klar über so eine lange Zeit gehabt, einer Mannschaft zu helfen. Und dass es jetzt vorbei ist, zumindest bei den Bayern, ist dann auch...
12-mal deutscher Meister, 6-mal Pokalsieger, die anderen Sachen hast du genannt. Irre. 3-mal Torschützenkönig, 2-mal im DFB-Pokal, 1-mal bei der Weltmeisterschaft 2010. Man muss auch erstmal Welttorschütze, sozusagen Torschützenkönig werden bei der Weltmeisterschaft, vor allem in dem jungen Alter. Kurze Quizfrage. Beim FC Bayern eben eher Nummer 1 natürlich mit den meisten Spielen in der Bundesliga. Wer kommt dahinter? Plätze 2 und 3?
Ja. Bundesliga?
Neuer, nee, Jürgen. Also nicht was das Aktuelle betrifft, sondern insgesamt?
Oliver Kahn.
Ist auf Platz 3. Platz 2.
Ach so, okay. Platz 2 ist...
Auch ein Keeper, dann wisst ihr es.
Einer von den...
Ja.
Naja, Sepp Maier,
genau. Einer von den alten. Und ansonsten Manuel Neuer noch auf Platz 9, der kann noch ein paar Plätze gut machen, aber ja, Thomas Müller, ich kann mir nicht vorstellen, dass das noch jemand erreicht, und er ist ja auch in der Bundesliga in einem elitären Kreis, gibt 3 andere Spieler noch, die diese 500 Spiele geknackt haben für einen Verein. Ich glaube auch nicht, dass da nochmal jemand rankommt, so im aktuellen Geschäft, wo dann der Verein doch das eine oder andere öfter mal gewechselt wird. Kerry, wie sieht der Plan jetzt aus? Er wird eben noch ein bisschen beim FC Bayern sein, bis er dann sein letztes Spiel absolviert für den Club.
Ja, ich habe ihn erstmal gefragt nach dem Spiel gegen Mainz, ob ihm die Toskana gefällt. Und da musste er schmunzeln und hat gesagt, ja, er hat da schon mal Golf gespielt und findet es grundsätzlich sehr schön dort. Nochmal konkreter angesprochen auf die Gerüchte mit Florenz, hat er dann gesagt, ja gut, so viele Gerüchte, die aktuell kursieren, da kann ich ja mittlerweile schon bei 100 Vereinen anheuern. Also es gibt viele Clubs, die an ihm interessiert sind. Das haben wir auch berichtet, hat Torben auch berichtet zuletzt, dass da vor allem aus der USA konkrete Anfragen, konkrete Angebote vorliegen, und damit setzt er sich auseinander. Aber die Entscheidung kann sich noch bis zum Ende der Club-WM hinziehen, das hat er auch gesagt. Also er lässt sich da noch Zeit, und ausgeschlossen ist auch nicht, dass er die Karriere nach der Club-WM beendet, oder Torben?
Ja, genau, das ist die letzte Info, dass er diese Entscheidung final für sich noch nicht getroffen hat. Und bin auch gespannt, gibt da so ein Für und Wider. Wir haben gestern ja auch in der Sendung drüber diskutiert, Müller, soll er weitermachen, ja oder nein? Ich hoffe, dass er weitermacht, dass er weg von dieser Romantik, nur das Bayern-Trikot getragen zu haben, dass er da tatsächlich seine Expertise und seine Art und Weise und seine sympathische Art und Weise dann in der MLS nochmal fortführen wird. Das ist auch so diese grobe Tendenz, wo es möglicherweise dann auch final hingehen kann. Aber Kerry sagt's richtig, vielleicht sagt er nach der Club-WM, vielleicht mit einem Sieg, keine Ahnung, Leute, das war's. Besser und schöner kann man nicht abtreten. Also deswegen bin ich gespannt, wie die Causa überhaupt am Ende weitergeht.
Was ich mich halt frage bei ihm ist, er ist ja schon ein heimatverbundener Typ. Also er kommt aus Bayern, er liebt es, in Bayern zu sein. Ob er dann wirklich diesen Sprung über den großen Teich macht oder nicht sagt, hey, warum nicht in Italien? Das ist mit dem Auto nicht so weit weg. Angenommen, der geht jetzt zu Como. Interessantes Projekt. Viele junge Spieler, aber auch ältere Spieler, interessanter Trainer, Cesc Fabregas, und du hast dort natürlich auch einen ziemlich geilen Standort. Warum nicht so einen Schritt nochmal machen? 1-2 Jahre Italien, Serie A, traue ich ihm von der Fitness her absolut zu, und dann eben nochmal den Step in die USA.
Das möchte ich nicht. Das möchte ich tatsächlich, weil dann europäisch nochmal ein anderes Trikot zu tragen oder so, das sehe ich ihn tatsächlich dann lieber mit Blick auf die Weltmeisterschaft rüber. Über den Teich, komplett anderes Trikot, komplett andere Liga. So, da bin ich dann auch so tatsächlich, wo ich sage, na, dann will ich auch den Thomas Müller gar nicht in der Serie A sehen oder so, sondern dann MLS-Projekt, USA, Kooperation mit dem FC Bayern drüben. Es gibt Vereine, gerade auch mit dieser Weltmeisterschaft, mit seiner Strahlkraft, mit seiner besonderen Art und Weise. Da sehe ich ihn tatsächlich lieber und eher, und dann eben halt auch mit einer Horizonterweiterung eben halt noch was komplett anderes gesehen zu haben als jetzt die Serie A, finde ich ein bisschen charmanter. Und dann kommt er irgendwann sowieso wieder zurück und dann haben wir ihn wieder vor der
Flinte. Ich bin dabei, Torben, muss ich sagen.
Dann löst er dich ab.
Oh, spannend. Ja, aber also das wird tatsächlich, ist uns gestern auch nochmal aufgefallen, Torben, wird spannend, weil also vielleicht Thomas Müller, vielleicht macht er auch ein, zwei Jahre TV-Experte, bevor es so zu den Bayern geht, wer weiß. Und Mats Hummels kommt sozusagen auch auf den Markt, kann ich mir gut vorstellen. Ja, den würde ich auch gerne, die würde ich beide gerne bei uns als Experte sehen. Übrigens, Kerry, weil du meintest, mit dem Auto ist ja nicht so weit, Como 5 Stunden 20. Ich glaube nicht, dass Thomas Müller das mit dem Auto fährt. da wird er sich dann doch in den Flieger setzen. Aber natürlich trotzdem charmant, da bin ich bei dir. Ich glaube, dann haben wir Thomas Müller erstmal besprochen. Der wird uns in den nächsten Wochen natürlich auch noch verfolgen, was seine Zukunft betrifft, aber auch einfach, was so sein Abschied betrifft, wie emotional es wird, ob er dann tatsächlich eine Träne im Gesicht hat und so weiter.
Genau, ja. Das ist das, was mich auch so ein bisschen bewegt oder so. Ne? Wie wird das sein? Wie wird das letzte Heimspiel dann tatsächlich irgendwann das letzte Spiel für die Bayern? So, wie ist er? Ich meine, er ist ja so ein recht emotionaler, lustiger Typ, aber bricht es komplett aus einem raus. Und da bin ich tatsächlich auch gespannt, wie ein Thomas Müller
damit. Ergibt sich ja immer cool bisher, vielleicht das noch an der Stelle. Ich habe mich am Wochenende mit Michael Leopold auch drüber und über ihn unterhalten. Der kennt ihn ganz gut. Die haben öfter nicht nur am Spielfeldrand, sondern auch so bei der einen oder anderen Veranstaltung und so weiter miteinander zu tun. Und er meinte so ganz, glaubt er nicht, dass er wirklich so cool ist. Er ist schon innen drin einfach emotionaler, als er das dann zugeben will. Ist doch klar, nach 500 Bundesligaspielen und so vielen Jahren bei den Bayern, wie soll das einigermaßen...
Ich habe geheult. Ich habe geheult. Letztes Spiel, 2010, nach 8,5 Jahren. Gut, da wusste ich, dass die Karriere noch nicht vorbei ist, dass ich da noch ein Jahr weiterspiel, war ja da schon klar, aber das war schon sehr emotional, dann mit den Töchtern eingelaufen und klar.
Erzähl kurz, wo, Torben, für alle.
Michi Hof. Beim TSV 1860 München damals mit Michi Hofmann zusammen aufgehört. Der war 15 Jahre bei den Löwen, ich 8,5 Jahre mit dem ein Jahr Unterbrechung in Frankfurt und dann in der Allianz Arena 2010. War schon vorm Spiel komisch, weil ich wusste, boah, und dann gehst du raus, stehst da, dann kommt die Dankesreden, dann kommen die Blumen, dann wärst du da offiziell verabschiedet. Da lief mir schon die Suppe aus den Augen, muss ich sagen. Und dann auch nach dem Spiel mit dem Abpfiff, dann ich bin da vielleicht ein bisschen anders gestrickter, emotionaler. Ihr habt geheult, war schon ein schöner Moment auch, aber
das wird 100% genauso gehen, nur dass die Karriere eben nicht ganz so verlaufen ist. Ich würde sagen, dann gehen wir zumindest einigermaßen kurz noch auf einen Namen ein. Ich finde, weil er gegen Mainz auch wieder sehr überzeugt hat, Leroy Sané. Und auch bei ihm geht es ja um eine Vertragsverlängerung, die noch nicht durch ist und so weiter. Aber erstmal auf seine Leistung geguckt in den vergangenen Wochen. Wie nehmt ihr ihn wahr?
Ich fand ihn jetzt wieder gegen Mainz sehr stark. Es zeigte auch die Statistik in der Rückrunde. Wir haben ja oft über den Hinrunden Sané gesprochen, dass er nur in der Hinrunde performt. Ich finde, gerade in der Bundesliga hat er auch in der Rückrunde performt. Viele Tore, viele Vorlagen. Ich glaube, ligaweit haben nur 4 Spieler mehr Torbeteiligungen jetzt in der Rückrunde gesammelt. Also er ist auf jeden Fall, hat in der Bundesliga gezeigt, ist auf dem richtigen Weg. Aber klar ist, Champions League, Inter Mailand, da hat er mir jetzt nicht so gut gefallen. Das muss ich ganz klar sagen.
Das ist ein Problem, dass er dann so in diesen Spielen manchmal ein bisschen abtaucht?
Ja, man sagt ja immer, dass er in diesen Spielen dann nicht so da ist. Aber vergangene Saison gegen Arsenal war er da, im Hinspiel, im Rückspiel gegen Real Madrid macht er ein unglaublich schönes Tor im Halbfinale, im Hinspiel. Also er hat schon diese Qualitäten auch in diesen Spielen gezeigt. Da würden wir ihm jetzt Unrecht tun, finde ich, wenn wir sagen, okay, der performt nie in großen Spielen. Aber jetzt gegen Inter fand ich ihn einfach, nicht so stark. Hinspiel war noch okay, Rückspiel hat man ihn fast gar nicht gesehen. Und das sind dann eben diese Momente, die vielleicht noch den Unterschied machen, was jetzt angeht. Top-Spieler, aber internationale Weltklasse. Und da bewegt er sich immer so ein bisschen dazwischen und man kann nicht genau einordnen, ist er jetzt dieser absolute Weltklasse-Spieler? Das wäre zum Beispiel für mich eher auf der Position in Mo Salah, weil der Woche für Woche das Ganze zeigt. Bei Sané ist es eben mal alle 2 Wochen, alle 3 Wochen. Trotzdem, zahlentechnisch ist er nach Michael Olise in dieser Saison der beste Flügelspieler
bei den Bayern. Stichwort Konstanz eben. Würdest du mit ihm verlängern, Torben, wenn du entscheiden dürftest, müsstest, könntest? Gemeine Frage.
Einfach mit dem gehörigen finanziellen Abspeckpaket in Anführungsstrichen, also nicht mehr zu dem Salär, was er damals bei seinen Verlängerungen bekommen hat. Dafür muss man das Alter bedenken, man muss den sportlichen Impact mit einbeziehen, den er nach wie vor hat. Ich finde ihn ja, der hat ja Qualitäten, die wenige Spieler haben. Nur es ist halt manchmal so sein Phlegma, seine Art und Weise, vielleicht auch was die Körpersprache angeht. Aber ich finde zum Beispiel, dass, und da hat Vinny Kompany sicherlich auch einen Anteil dran, dass er ihn konstanter auf die Schienen bekommen hat, was jetzt diese ganze Saison angeht. Also was Carrie ja richtig sagt, er hat immer mal so seine Löcher, seine Spiele, wo es halt nicht ganz so ist, wo dann eben auch immer diese Körpersprache einen da so ein bisschen wahnsinnig macht auf der Tribüne. Aber er hat auch dieses Jahr, in dieser Saison tatsächlich auch Wege mal nach hinten mit wieder gearbeitet und eben auch nach vorne seine Momente gehabt. Man darf auch nicht vergessen, er spielt jetzt auch nicht unbedingt immer auf seiner Paradeseite, sondern das macht Olise momentan halt auch einfach besser, weil der eine Fabelsaison spielt als junger Spieler, der hierher kommt und die Liga da auseinander nimmt. Das darf man auch nicht vergessen, so ein bisschen seitenkonträr. Ihm liegt die andere Seite von Odyssee über die rechte Seite auch ein bisschen lieber, weil er da eben halt auch nach innen reinziehen kann. Aber in Summe dieses Gesamtpaket Leroy Sané, wenn er das auch eben zu 100% abrufen kann und das auch über einen langen Zeitraum, dann würde ich mit ihm verlängern, 2 Jahre mit aber deutlichen Gehaltseinbußen und vielleicht ein bisschen leistungsbezogener machen. Vielleicht piekt ihn das noch ein bisschen an, aber mir gefällt er grundsätzlich in dieser Saison.
Unterschreibe ich. Ich finde auch defensiv.
Und Fakt ist doch auch, dass du so jemanden nicht ablösefrei ziehen lassen kannst, oder Felix? Also sorry, aber so von der Qualität her kannst.
Absolut. Selbst wenn du entscheidest, dass du vielleicht nicht super langfristig mit ihm planst, musst du gucken, dass du diesen Vertrag verlängerst. Und eben wenn du sagst, dann bleibt er noch ein Jahr. Und dann kriegst du trotzdem wahrscheinlich noch Richtung Premier League oder wohin auch immer, lohnt sich das dann auch noch finanziell für die Bayern. Ich finde ihn übrigens auch defensiv eigentlich fast den stärksten von den 4 klassischen Flügelspielern bei Bayern im Vergleich zu Gnabry, Coman und Olise. Er stellt da den Körper oft rein und arbeitet eben viel mit, was Tom auch gerade erklärt hat. Und klar ist das entscheidend und das hat er ja einfach dazugelernt in den letzten 2-3 Jahren bei den Bayern. Und das muss man ihm auch zugute halten. Kerry, hast du vielleicht noch einmal den Stand der Vertragsverlängerung für uns parat?
Ja, in den nächsten 1 bis 2 Wochen soll dann auch die Einigung und Unterschrift erfolgen. Da geht es jetzt wirklich nur noch um Details. Wird am Vertragskonstrukt noch ein bisschen gearbeitet, aber grundsätzlich die Einigung, die steht, dass Sané bei den Bayern bleiben will, neuer 3-Jahres-Vertrag bis 2028, da hast du richtig gesagt, man könnte dann ihn theoretisch 26 oder 27 noch abgeben, falls es nicht passt, aber Sané fühlt sich eben wohl und er hat ja dem Verein auch ein klares Commitment gegeben. Ich glaube, es gab selten einen Spieler, der so oft auch öffentlich, auch bei uns am Mikro nach den Spielen gesagt hat, ich möchte hier bleiben, ich fühle mich hier wohl und dann ist es schon so, dass der Verein natürlich die Spieler wünscht, die sich auch mit dem Verein identifizieren und das macht Leroy Sané und er hat dafür auch ein Mega-Angebot aus Saudi-Arabien abgelehnt. Al-Ittihad hat ihm da 25 Millionen netto im Jahr geboten, auf 4 Jahre gestreckt. Also der hätte jetzt 100 Millionen Euro netto auch mitnehmen können, aber das zeigt ja auch, dass er noch was vorhat bei den Bayern. Ne? Er hat noch nicht die Champions League gewonnen mit den Bayern, er hat auch noch nicht den DFB-Pokal gewonnen und er fühlt sich einfach wohl in der Truppe, vor allem unter Kompany, der sich auch nochmal intern stark gemacht hat dafür, dass Max Eberl und Co. eben mit Sané auch verlängern und deswegen wird es dazu kommen, wird jetzt sicher in den nächsten 1 bis 2 Wochen über
die beiden kennen sich ja sehr gut, vielleicht das noch der Vollständigkeit halber, die Sané und Wasser Kompany, wenn die meisten auf dem Zettel haben, vielleicht nicht alle, aber haben zusammen ja noch bei Manchester City sogar gekickt. Ich habe aber trotzdem, auch wenn er viel spielt bei Kompany, nicht das Gefühl, dass er da jetzt irgendwie total bevorzugt behandelt wird, nur weil die sich kennen und mögen. Er ruft seine Leistung eben ab, nicht immer, aber zumindest mit einer gewissen Konstanz.
Und das vielleicht auch als Anekdote zu Saisonbeginn, hat ja Serge Gnabry sehr viel gespielt und Sané war nicht happy damit, aber Kompany ist zu ihm gegangen und hat gesagt, ey, Serge Gnabry ist gerade in der besseren Form, du musst einfach mehr arbeiten und wenn du hier motzt, dann haben wir ein Problem. Das hat Kompany Sané gesagt und die Schlussfolgerung, Sané hat gearbeitet, Sané hat sich reingekämpft, Gnabry dann auch wieder ein paar Verletzungen gehabt. Aber das war die Situation zu Saisonbeginn, da hat ja nichts auf eine Vertragsverlängerung mit Leroy Sané hingedeutet und das zeigt auch, dass Kompany da keine Bonbons verteilt, sondern jeden auch ähnlich bzw. gleich behandelt.
So schaut's aus. Die Bayern haben schon ordentlich Qualität in der Offensive, möglicherweise kommt im Sommer noch welche dazu mit Florian Wirtz. Über keinen Namen wird die vergangenen gefühlt 3 Jahre so viel geredet wie über Florian Wirtz. Hören wir uns erstmal an, nochmal eine kleine Botschaft von Plätti mit dem Stand der Dinge, was eben Florian Wirtz und den möglichen Wechsel zum FC Bayern betrifft.
Ja, viel Aufregung rund um die neuen Florian Wirtz-Meldungen am Dienstag, wonach er sich mit den Bayern grundsätzlich einig sei und die Vereine bereits in Kontakt stünden. Nach unseren Informationen ist dem noch nicht so. Stand Dienstagabend, Mittwoch früh sind beide Vereine noch nicht in Kontakt, verhandeln nicht und auch Wirtz und seine Familie haben noch keinen Wechselwunsch bei den Leverkusener Bossen hinterlegt. Das nochmal wurde uns sehr, sehr glaubhaft von unseren Vereinsquellen bestätigt. Und man muss auch wissen, die Familie Wirtz hat ein bombastisches Verhältnis zu allen bei der Werkself. Und das wird, wenn er wechseln will, sehr, sehr sauber ablaufen und eben nicht über die Medien. Fakt ist, die Bayern wähnen sich weiterhin auf einem sehr guten Weg. Es gab viele Gespräche, viele geheime Treffen im Hintergrund. Sie wollen Wirtz verpflichten. Sie haben das Gefühl, sie können ihn bekommen, bereits in diesem Sommer oder spätestens dann im Sommer 2026. Die groben Rahmen-Eckpunkte, die stehen sowieso. 20 bis 25 Millionen Euro Grundgehalt, Signing-Fee, 5-Jahres-Vertrag. Daran wird es aus Bayern-Sicht nicht scheitern. Das grundlegende Problem werden die Verhandlungen, die offenen mit Leverkusen, wenn Wirtz jetzt wirklich sagen sollte in den nächsten Tagen, ich will nur zu den Bayern. Und das wird richtig schwer. Wenn er nicht verlängert, Florian Wirtz bei Leverkusen, dann fordert die Werkself in diesem Sommer 120 bis 130 Millionen Euro fix plus Bonuszahlungen. Also von der Einigung zwischen den Vereinen ist man aktuell noch sehr, sehr weit entfernt.
Was ist denn euer Gefühl? Findet der Wechsel statt? Geht er über die Bühne?
Ich kann ja jetzt nicht sagen, ja, weil gestern in der Sendung ging es ja darum, den Zettel hochzuhalten. Ich habe gesagt, nein. Ich kann es mir am Ende immer noch nicht so ganz vorstellen, dass dieses finanzielle Gesamtpaket, was irre sein wird, wir reden von 20 bis 25 Millionen pro Jahr, was Wirtz verdienen will, der weiß, was gezahlt wird, was ein Musiala und Co. bekommen, der wird nicht für 8 Millionen bei den Bayern unterschreiben. So, wenn wir jetzt von 5-Jahres-Vertrag reden, dann kann man das sich ja auch schon mal roundabout ausrechnen, wo wir uns da bewegen und Bayern und für Leverkusen wert, wenn sie Wirtz verlieren, dann auch noch an die Bayern ihn auch für das entsprechende Entgelt auch nur wechseln lassen. Und dann bist du nachher in Bereichen von 120, 130, vielleicht sogar noch mehr, weil es die Bayern sind, weil es ein interner Wechsel in der Bundesliga ist. Und dann hast du ein Gesamtvolumen, wo ich mir sage, boah, ist das sportlich und finanziell so dringend notwendig, dass es dir die Garantie gibt, auch in den kommenden 5 Jahren deutscher Meister zu werden und die Champions League zu gewinnen? Klar, eine sportliche Qualität schon. Wie teilst du es nachher mit Musiala auf? Ist es eine Systemumstellung? Ist es ein 4-1-4-1? Oder muss dann Musiala oder Wirtz so ein bisschen auf eine Halbposition oder über die Außenbahn kommen? Das sind ja noch so viele, viele ja Unbekannte in der ganzen Thematik drin. Ne? Und die Bayern haben ja auch noch andere Probleme. Wir haben das Defensivproblem angesprochen. Also ich sehe das nach wie vor noch nicht so klar. Xabi Alonsos Zukunft auch noch nicht direkt entschieden. Man City, Pep, ja, möchte ihn auch sehr gerne haben. Also ich weiß nicht, ich kann es mir nicht so komplett vorstellen, nach dem, was die Bayern auch schon alles an Kohle rausgeballert haben. An
Terry, heraus, wie siehst du es?
Fernando Caro wird alles dafür tun, Florian Wirtz, wenn er wechseln möchte, nicht zu den Bayern zu verkaufen. Also wird alles dafür tun, ihn dann woanders auch hinzubringen. Das habe ich schon so rausgehört, auch letzte Woche, als ich in Madrid war, rund um den Laureus Sports Award, da habe ich auch mit Fernando Caro geredet. Und er hat schon ein Problem mit den Bayern und das kann man schon so sagen. Also gerade auch die öffentlichen Bekundungen der Bayern-Bosse, da hat ja jeder jetzt mittlerweile gesprochen, Uli Hoeneß, sogar Karl-Heinz Rummenigge, die Kranten, dann eben Jan-Christian Dresen hat sich dazu geäußert, Max Eberl hat sich sogar eher zurückgehalten zu dem Thema. Aber fest steht, dass die Bayern natürlich alles probieren wollen und das finanziell auch irgendwie wuppen wollen. Und dafür wird aktuell jeder Cent auch gespart, ein Stück weit, um Florian Wirtz dann verpflichten zu können, um diesen Transfer auch stemmen zu können. Es wird als strategischer Transfer betrachtet. Die Bayern wollen auch internationalen Ausrufezeichen setzen, um eben Wirtz nach München zu holen, einen der besten deutschen Spieler und auch wieder mehr deutschen Nationalspieler in der absoluten Topspitze dann auch in ihren Reihen zu haben. Aber auch was Torben sagt, Ich kann es mir aktuell nicht so hundertprozentig vorstellen. Ich kann mir vorstellen, dass Florian Wirtz das gerne machen würde, auch sein Vater Hans-Joachim Wirtz das gerne machen würde, diesen Schritt zu den Bayern. Aber dann muss eben noch Verein mit Verein sprechen. Und nochmal, Leverkusen wird alles dafür tun, Florian Wirtz dann eher nach Manchester zu transferieren. Vielleicht ja auch zu Real Madrid. Kommt jetzt drauf an, wenn Xabi Alonso dorthin geht, dann wäre das eine prädestinierte Verpflichtung auch für Real, weil die natürlich im Mittelfeld auch ein Riesenproblem haben. Das haben wir in dieser Saison gesehen. Also sie haben Toni Kroos nicht richtig ersetzt. Sie haben Luka Modric mit 39 immer noch in ihren Reihen, der für mich da auch der beste Mittelfeldspieler ist. Andere Spieler, Kamavinga, Tchouaméni, wie sie alle heißen, haben diese Leistung nicht gebracht. Wirtz ist eher ein offensiverer Spieler, aber Real Madrid muss sich diesbezüglich auch umstellen und braucht mehr Kreativität im Zentrum und deswegen würde Wirtz auch gut dorthin passen. Also wir sind jetzt noch in den Early Stages, sage ich mal. Es wird in den nächsten Wochen sicher an Fahrt aufnehmen, aber, und das zum Abschluss, kann mir nicht vorstellen, dass wenn es Xabi Alonso geht und danach sieht es eben aus, dass Florian Wirtz dann für sich auch den nächsten Schritt in Leverkusen sieht, weil dann ist diese Geschichte in Leverkusen meiner Meinung nach auch auserzählt, dann kann er nicht mehr diesen riesigen Schritt machen und ich möchte Florian Wirtz auch mal wirklich bei einem absoluten Top-Club mit diesem Druck, mit diesem medialen Druck auch mal performen sehen, da bin ich sehr gespannt.
Sehe ich genauso, ich sehe es genauso, es ist halt auch, also Alonso wird tendenziell gehen, Jonathan Tah wird definitiv bei Leverkusen verlassen, da bricht schon ein bisschen was auseinander, allein mit den beiden Charakteren und ob du dann, genau wie Kerry sagt, ob du dann als Florian Wirtz sagst, ich mache das wirklich weiterhin, die Chance auf die Meisterschaft wird definitiv kleiner und nicht größer, die Chance auf einen internationalen Titel eh. Ja, also was ist dann da noch groß der Anreiz als bester Spieler eines Clubs und als einer der größten Talente oder, ja, Talent ist er ja nicht mehr so wirklich, aber mit der größten Perspektive überhaupt im Weltfußball, ja, dann braucht es einen nächsten Schritt aus meiner Sicht und zumindest ein kleiner nächster Schritt ist dann der FC Bayern. Vielleicht eine halbe Kategorie noch unter Real Madrid beispielsweise, aber ja, ich bin mittlerweile, glaube ich, dass es zustande kommt. Wäre natürlich ein Riesen-Statement-Transfer einfach auch für den FC Bayern. Uli Hoeneß ist ein Riesenbedürfnis. Wir wissen, wie viel Gewicht sein Wort noch hat. Und ja, ich glaube gerade, dass es zustande kommt. Aber es werden interessante nächste Wochen und möglicherweise Monate um Florian Wirtz. Wir werden definitiv hier auch noch viel über ihn sprechen. Ich würde sagen, ein Talent sprechen wir noch an vom FC Bayern. Kusi Azaré wurde am Wochenende gegen Mainz eingewechselt, hat sein Debüt gefeiert. Kerry, du bist ja vor allem tief drin, was so die Talente-Thematik betrifft bei den Bayern. Einwechslung von ihm, überfällig, würde ich sagen, oder?
Überfällig, war jetzt viele Wochen dabei, hat es auch im Training gut gemacht, hat Christoph Freund nach dem Spiel auch nochmal gesagt. Aber es ist natürlich klar, wenn du jetzt beim FC Bayern so viele Lizenzspieler hast, die Verträge haben, die auch natürlich sage ich mal, auf ihre Einsätze kommen müssen, um ihr Geld zu bekommen. Das ist bei den Bayern ja auch so. Da wird ja auch nach Spielen, nach Einsätzen dann nochmal eine Prämie draufgepackt. So funktioniert das eben. Und dann wechselst du als Trainer eher, ich glaube, da erzähle ich auch nichts Neues, Torben, da wechselst du ja eher den Lizenzspieler ein, als jetzt den Jugendspieler, den Nachwuchsspieler. Aber Kusi Azaré hat es jetzt gut gemacht im Training und kam jetzt vor einem Jahr, vor etwas mehr als einem Jahr, im Januar 24 aus Schweden. Für eine stattliche Summe von fast 5 Millionen Euro. Also die Bayern haben da, sehen was in ihm, vor allem Christoph Freund. Das war so ein Transfer von ihm, hat ja im Januar 24 einige kreative Geschichten umgesetzt. Sascha Bowie, Brian Zaragoza und eben Kusi Azaré. Kusi Azaré hat wahrscheinlich von den drei Jungs, die am ehesten vielleicht mal die Chance auch bei den Profis sich zu behaupten, weil er eben ein interessantes Profil hat auch vorne drin und da er sicher die nächsten Schritte jetzt auch machen muss, vor allem körperlich in den Regionalligaspielen, den ich ihn jetzt gesehen habe für die zweite Mannschaft, hat er mich überhaupt nicht überzeugt, also hatte wenig Bindung zum Spiel und da musst du natürlich dann auch performen, wenngleich es auch brutal schwierig ist, wenn du unter der Woche Profis trainierst, spielst dann Regionalliga mit auch Mitspielern, die vielleicht nicht so dir die Bälle liefern wie die Profispieler. Also generell haben die Bayern da, was die Talente angeht, aus meiner Sicht riesiges Problem, wenn sie jetzt nicht langsam mal in die dritte Liga aufsteigen und da vielleicht auch den Jungs die Perspektive ein bisschen besser aufzeigen. Also ich rede jetzt nicht nur von Kusi Azaré, ich rede von einem Adin Ličina, junger Flügelspieler, der auch schon bei den Profis dabei war, jetzt 18 Jahre alt wird. Da stellt sich natürlich die Frage nach der Perspektive und wenn du dann so schwankst zwischen Top-Niveau Profis und dann aber vierter Liga, dann wird es eben schwer, dann auch diese nächsten Entwicklungsschritte zu machen. Deswegen geht es auch darum, Partnervereine zu finden, richtige Laien zu machen, Laien, die auch Sinn ergeben. Hatten das jetzt ja schon häufiger, Franz Kretzig nach Stuttgart verliehen, hat wenig Sinn gemacht. Jetzt ist er in Heidenheim, spielt ein bisschen mehr. Ajon Ibrahimovic zu Lazio Rom funktioniert überhaupt nicht. Also da geht es eben darum, die richtigen Schritte auch für die jungen Spieler zu
wählen. Wir werden die nächsten Wochen auch noch definitiv noch mehrfach eben drüber reden, so allgemein über diese Thematik Talente beim FC Bayern. Aber vielleicht abschließend dazu noch, Torben, traust du Cousy Azaré zu, dass er sich durchsetzt tatsächlich bei den Profis, dass er dann auch vermehrt Spielzeit bekommt und so weiter? Du schüttelst schon den Kopf.
Ich habe so viele, wie gesagt, seit 14 Jahren zu viele kommen und gehen sehen. Talente beim FC Bayern, klar, Campus gibt es auch noch nicht jetzt die 14 Jahre, aber die Talent haben, aber dann eben auch sich in einem Alter befinden, wo dann eben auch die Schwelle ist. Schaffst du den Bereich von Jugend in den Herrenbereich und dann von den, ich sag mal, Herrenbereich, was Kerry ja richtig sagt, die zweite Mannschaft dann auch in den Profibereich. Und die Schwelle ist extrem groß. Es sind viele verliehen worden. Jetzt versucht man ja diese Kooperation eben halt mit dem Verein, dass man da entsprechend auch eine günstige Liga anwählt, wo sie auch Spielzeiten bekommen, wo sie gefordert und gefördert werden. Deswegen, für mich ist es noch ein bisschen zu früh, den Jungen jetzt vollends zu bewerten. Ich weiß noch, Zirkse damals bei den Bayern, ja, ähnliche Statur, ähnlicher Typ so von der Art. Ich hoffe nicht, dass er Zirkse 2.0 wird, weil der hatte auch ein Talent, aber wenn du den beim Training gesehen hast, dann ja, der macht Torschusstraining und von 10 Bällen nach dem Training mit Hermann Gerland haut er 8 übers Tor. Und auch beim normalen Kreisspiel, Passspiel halt dieses Laissez-faire und nicht diese nötige, ja, Einstellung auch mitzubringen. Und deswegen bin ich da sehr, sehr vorsichtig. Aber die Bayern müssen es eben halt auch hinbekommen, dass sie eben auch den einen oder anderen Spieler dann eben halt auch oben auch vielleicht mehr Spielzeiten geben. Aber es ist halt immer dieser schmale Grat. Die Bayern sollen Meister werden, sollen Champions League gewonnen, DFB-Pokal gewinnen. Auf der anderen Seite kannst du das nicht. Da sind wir uns ja alle, müssen wir so ehrlich sein, wirst du es nicht schaffen, wenn du eben halt 3-4 Spieler da mal irgendwie reinschmeißt und einbindest. Und solange du einen Harry Kane hast, wird da keiner spielen. Solange du einen Pavlovic Kimmich hast, wird das keiner packen. Und Lennart Karl zum Beispiel auch, total interessante, aber wird das auf Strecke packen? Körperlich reicht das dann? Ne? Also da sind so viele, viele Fragezeichen noch, aber das ist natürlich das ganz große Projekt, was die Bayern auch angehen werden, mit Kitzbühel, mit Freund, mit Hoeneß, der ja auch schon ein bisschen unruhig
wird. Unruhig, apropos unruhig.
Unruhig, Katze jetzt. Ja, deswegen, da bin ich gespannt, wie sie es handeln werden, aber es muss tatsächlich ein fließender Übergang besser
hinkommen. Die hört ja gar nicht auf zu meckern.
Warte kurz. genau, und das wird, deswegen, ich bin da noch so ein bisschen skeptisch, ob er es am Ende dann wirklich.
Ich bin jetzt auch gespannt, packt. So die kommenden 3 Wochen, wer dann eben nochmal Spielzeit kriegt, ob es er nochmal ist, ob es eben dann Lennart Karl ist. Vidovic wurde ja die Leihe nach Mainz abgebrochen, ist jetzt nicht mehr ganz so jung, aber auch er kriegt.
Ja, ja. Und spielt auch nicht. So, ja, genau. Da gibt es so viele Beispiele, ja. Was passiert mit Paul Wanner? Ich finde so dieses Projekt ganz interessant, was er gemacht hat, auch mit den Steps dann so. Und jetzt die Frage stagniert, jetzt der nächste Schritt, soll er zu den Bayern zurück, macht er nochmal den nächsten Zwischenschritt? So, das ist ganz, ganz, ganz schwer, das dann eben auch richtig zu beurteilen oder den richtigen Schritt dann auch zu gehen.
Und du brauchst auch eben ein Stück weit Glück oder du brauchst auch die Situation, die dich in so eine Position quasi hieft, wie jetzt beispielsweise Alex Pavlovic. Der hat auf der einen Seite natürlich erstmal die Qualität fußballerisch, ist auch ein sehr guter Typ und das, glaube ich, unterschätzen viele, was Torben auch gesagt hat. Viele Jugendspieler bei Bayern denken schon, sie werden es, wenn sie einmal mit den Profis trainieren. So
ist es.
Es geht aber darum, das Ganze eben konstant auch zu zeigen. Alex Pavlovic immer demütig, immer bescheiden, total lieber Kerl, super erzogen, nimmt sich nicht für zu wichtig. Hat dann natürlich aber auch das Glück gehabt, wenn João Palhinha verpflichtet worden wäre, ein Jahr zuvor, dann würden wir Pavlovic jetzt wahrscheinlich nicht bei den Bayern-Profis sehen. Das ist meine Meinung, weil er ist dann da eben reingerutscht in der Zeit und Thomas Tuchel hat auf ihn gesetzt, weil er es auch gut gemacht hat und weil er auch offensichtlich nicht so ganz happy war mit den Performances von Joshua Kimmich und Leon Goretzka da im zentralen Mittelfeld. Aber das ist immer so ein bisschen, es ist ein schmaler Grat, was Torben auch gesagt hat. Und zum einen kann man dem Verein natürlich auch sagen oder kann den Verein auch in eine Schuldposition hieven oder in die Verantwortung hieven, aber die Jungs müssen es eben auch dann immer zeigen, wenn sie da sind, ja. Und müssen das eben liefern. Körpersprache, was Torben gesagt hat, Zirkzee ist das Paradebeispiel, oft viel zu lässig auch im Training gewesen. Wir erinnern uns auch an das Testspiel, einmal beim Audi Cup, als er dann Torwart austribbelt, steht vom leeren Tor und vergeigt das Ding. Einfach diese Einstellung auch, die dem einen oder anderen jungen Spieler, ich werde jetzt keine weiteren Namen nennen, fehlt, aber wenn jetzt zum Beispiel nicht mal ein Adam Asnou ist auch bei den Bayern packt, der extrem hohe Qualitäten mitbringt, extrem hoch auch gerankt wird am Campus, dann muss man natürlich auch sagen, hey, was legt der Verein für einen Plan auch hin? Als linker Verteidiger, warum lässt man jetzt Rafa Guerreiro immer dort spielen, wenn man so eine Rakete in den eigenen Reihen hat? Dann muss es entweder auch am Spieler liegen oder es liegt halt auch daran, dass man vielleicht ein bisschen zu, ich will jetzt nicht sagen zu deutsch denkt, aber in Spanien beim FC Barcelona, also ich bin mir sicher, wenn Adam Asnou, der aus der Akademie La Masia kommt, wenn der bei Barca geblieben wäre, dann wäre er jetzt vollwertiges Mitglied und würde unter Hansi Flick, der gar nicht so deutsch denkt, was das angeht, weil er damals auch Musiala die Chance gegeben hat, dass er jetzt sehr, sehr oft spielen würde.
So, wie gesagt, die Talente, die kommenden Wochen mit Sicherheit noch oft Thema, haben wir auf dem Zettel und wir sind ja auch nah dran am Campus. Ich habe noch drei kleine Themen auf dem Zettel. Wir sind schon bei 47 Minuten ohne die Parts von Pletti. Wir geben ein kleines bisschen Gas. Kerry, du warst gestern und vorgestern für uns an derselbener Straße, unser Mann vor Ort als Reporter. Hast du ein kurzes Update, was das Thema Personal betrifft? Gibt ja noch den einen oder anderen, der eben gerade noch angeschlagen oder verletzt ist.
Ja, die üblichen Verdächtigen, Upamecano, Musiala, Davis, das wird noch dauern, wobei Upamecano da schon eher am weitesten ist von diesen Jungs. Alle hoffen natürlich, dass Upamecano dann spätestens bei der Club-WM auch mit dabei sein kann. Ich gehe davon aus, dass er schon ein paar Minuten auch kriegen kann davor, möglicherweise auch bei der Nations League, will er mit Frankreich auch das Ding gewinnen. Musiala, ähnliche Geschichte, wobei es da ja schon eher Richtung Club-WM aktuell aussieht oder die Tendenz eher Richtung Club-WM geht. Und eine zumindest positive Meldung ist, dass Manuel Neuer wieder vollwertig ins Teamtraining integriert ist und da sicher auch am Samstag gegen RB Leipzig mindestens mal im Kader, wenn nicht sogar zwischen den Pfosten stehen wird.
So, wunderbar. Torben, du bist dann heute an derselben am Start. Schauen wir mal, was sich da so ergibt, trainingstechnisch und so weiter. Die haben ja, umso besser. ich würde sagen, wir schauen noch kurz voraus auf kommenden Samstag und das Spiel in Leipzig. Jetzt mal erstmal ohne die Meisterschaft, das ist dann das letzte Thema, das wir gleich noch haben. Aber vielleicht eine kurze Prognose. Torben, vielleicht von dir, was erwartest du für ein Spiel gegen Leipzig? Haben zuletzt auf den Sack bekommen, in Frankfurt 0-4 verloren, da vorne 1-1 gegen Holstein Kiel, sind aktuell Fünfter, 2 Punkte hinter dem vierten Freiburg und eigentlich ist der Anspruch natürlich, in die Champions League zu kommen, entsprechend der Druck auch groß. Was erwartest du da für ein Spiel bei den Roten Bullen?
Ja, ich hast schon richtig anmoderiert, weil Leipzig will unter die ersten vier. Sie müssen die Bayern schlagen und wollen sicherlich nicht dann auch noch zusehen müssen, wie die Bayern die Riesensause da im Stadion machen und die deutsche Meisterschaft feiern. Also das
wäre dann eine Brausesause sein,
in Leipzig, verhindern. Ne? Eine Brausesause, richtig. Und dann auf der Gegenseite natürlich die Bayern, die schon versuchen werden, so schnell wie möglich die Meisterschaft zu deckeln. Hat natürlich den charmanteren Gedanken, zu Hause gegen Borussia Mönchengladbach die Schale sozusagen einzufahren, die deutsche Meisterschaft zu gewinnen mit Harry Kane auf dem Platz. Das ist die Geschichte, ausgerechnet dann, wo die Bayern rechnerisch Meister werden können. Harry Kane, 5. gelbe Karte, nicht auf dem Spielfeld dabei. Der wird natürlich mit nach Leipzig reisen. Deswegen, ich bin gespannt. Charmanter wäre der Gedanke, dass die Bayern vor heimischem Publikum Meister werden und möglicherweise Leipzig auf einmal mit Blick auf die Champions League die Bayern Samstag.
Dann lass uns noch ganz kurz bei Harry Kane bleiben. Er hat ja nach dem Spiel auch total ungewohnt. Er ist eigentlich der ganz typische Engländer, super höflich. Er sagt nie irgendwie ein falsches und schlechtes Wort, aber hat eben nach dem Spiel auch in der Mixzone gesagt, ja, es gibt eben Leute hier, die sich so ein bisschen präsentieren wollen, darstellen wollen, hat die Schiedsrichter gemeint, weil es eben diese Karte gab, die man vielleicht nicht unbedingt hätte zeigen müssen und die jetzt dafür sorgt, dass er zuschauen muss. Kerry, wie wichtig ist es, dass er nach über 650 Pflichtspielen für Club und Land tatsächlich mal einen Titel gewinnt? Wie viel bedeutet ihm das? Was denkst du?
Er hat schon einen Titel. Er hat damals mit Tottenham im Audi Cup,
das
Ding geholt.
Der größte Titel. Naja,
komm, jetzt Audi Cup, das ist hier wie hier Grünwalder TSV.
Da zählt mein Erfolg vom Anfang doch mit dem Aufstieg in die Kreisklasse.
Ja, mein Fahrradführerschein, den ich auch immer, nein, alles gut. alles okay. Für ihn ist es natürlich brutal wichtig und man hat es ihm auch angemerkt. Du hast gerade gesagt, nach dem Spiel gegen Mainz, so habe ich ihn auch noch nicht erlebt und muss ich auch sagen, hat er ein bisschen den Bogen überspannt. Natürlich war es für mich auch kein Foul im Stadion. Dann blockt er aber den Ball und das ist dann laut Regelwerk eben eine gelbe Karte und dann darf er sich nicht beklagen, wenn er dann gesperrt ist, weil es eben seine fünfte Gelbe war. Ob man jetzt die Regel in Deutschland ähnlich anpassen muss wie in England, kann man drüber diskutieren, finde ich jetzt nicht uncharmant, aber dann dem Schiedsrichter Schauspiel zu unterstellen oder sich da irgendwie ja präsentieren zu wollen, das ist nicht die feine englische Art. Und wenn man jetzt auch sieht, was in den letzten Tagen und Wochen im Weltfußball los war, welcher Druck auf Schiedsrichter ausgeübt wird, dann kann ich ehrlich gesagt nur mit dem Kopf schütteln, weil ganz ehrlich, lass die Schiedsrichter in Ruhe. Wir können eigentlich auch gerade im Amateurfußball, ich glaube, da können wir ein Lied von singen, Felix, da können wir froh sein, dass überhaupt sich Leute sonntags auf den Platz stellen und die Pfeife in den Mund nehmen. Und wenn dann eben solche Spieler sich so äußern mit so einer Vorbildfunktion, dann trägt es eher dazu bei, dass die ja Nachwuchsschiedsrichter auch keine Lust mehr haben, das
zu machen. Ich gibt's ja auch auf Social Media, auf den Plattformen diverse Schiedsrichter, die das also auf Amateurniveau, die das so ein bisschen begleiten, vlogmäßig und so, und was die sich alles anhören müssen, von Beleidigungen, von Beschimpfungen und so weiter und so fort. Deswegen unterschreibe ich das zu 100%. Ich würde sagen, auf die Saison und die Bedeutung der Meisterschaft, was sie dann tatsächlich wert ist, gehen wir nächste Woche ein, wenn sie dann tatsächlich denn eingetütet ist. Ist ja auch nicht 100%ig. Bayern wird Meister, wenn sie entweder gewinnen am Samstag in Leipzig und oder wenn Leverkusen nicht gewinnt gegen Freiburg. In Freiburg auch keine einfache Aufgabe. Also durchaus wahrscheinlich, dass es dann dieses Wochenende klappt.
Kann auch sein, dass sie gar nicht Meister werden.
Stimmt, es ist noch nicht sicher.
Wow,
aber,
das ist rechnerisch.
Aber was für eine Überleitung. Stelle gratulieren wir kurz den FC Bayern Frauen in aller aller Ernsthaftigkeit eben die Meisterschaft geholt am vergangenen Sonntag und weisen darauf hin, dass es am Donnerstag ab 16 Uhr auch das Pokalfinale gibt. Der Frauen bei uns, DFB-Pokalfinale, die Bayern wieder beteiligt gegen Werder Bremen. Also wer die Bayern am Donnerstag schon schauen will, bei uns einschalten.
Und wehe, die FCB-Frauen. Ich bin nämlich beim letzten Spiel dabei, wo es die Schale gibt.
Stimmt, da hattest du dich, da kam eine Mail von unserer Planung, da hattest du dich ganz schnell angemeldet. Ja. Naja, eben wegen des Weißbiers vor allem, denke ich.
Hier, Dusche.
Ja.
Der Mann will geduscht werden.
Ja, wird auch mal wieder Zeit.
Ja.
Aber jetzt muss er erstmal seine Katze füttern.
Ja. Ich glaube, das ist ein sehr schönes Schlusswort. Torben geht jetzt seine Katze füttern. Wir sind bei einer knappen Stunde jetzt doch gelandet, wir drei Labersäcke. Und wenn ihr nichts mehr habt, würde ich sagen, an die ZuhörerInnen, vielen Dank fürs Zuhören. Jeden Mittwoch gibt es eine neue Folge, Mir ist an 4. Wir freuen uns natürlich über Feedback. Wir wissen, dass die Soundqualität bei Torben noch nicht 100% ideal ist, der noch mit seinen AirPods aufnimmt, aber es wird von Woche zu Woche besser. Wir werden die eine oder andere Kategorie mit Sicherheit einführen und euch hier weiterhin auf dem Laufenden halten. ihr nickt beide.
Wir freuen uns.
Schauen wir mal, was wird. Bis bald, danke euch.
Ciao.
Danke, ciao.
Mir san 4, der FC Bayern Podcast von Sky Sport.